SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jenny Bayern. Guten Morgen. Die letzten Wahllokale in den USA sind geschlossen. Jetzt geht das große Zählen los. Die Midterms, die Zwischenwahlen sind durch. Und es geht darum, wer am Ende im Repräsentantenhaus und im Senat die Mehrheit hat. Die Demokraten von Präsident Biden oder die Republikaner, die dann versuchen werden, Biden das Leben schwer zu machen. Wie gesagt, die Auszählungen sind noch in vollem Gange. Eine ganz eindeutige Mehrheit ist noch nirgendwo zu erkennen. Aber es wurden auch in mehreren Bundesstaaten Gouverneursposten neu besetzt. Die sind zu vergleichen mit Ministerpräsidenten in Deutschland. Und dort gibt es schon einige klare Siegerinnen und Sieger. Washington-Korrespondentin Katrin Brandt berichtet.
Noch nie hat es im Bundesstaat Maryland einen schwarzen Gouverneur gegeben. Wes Moore, ein Demokrat, wurde gestern als erster Afroamerikaner in dieses Amt gewählt. Auch in Massachusetts gab es eine Premiere. Maura Healey ist nicht nur die erste weibliche, sondern auch die erste lesbische Gouverneurin des Bundesstaates, auch sie eine Demokratin. Auch Arkansas hat nun seine erste weibliche Regierungschefin, Sarah Huckabee Sanders. Von den Republikanern war jahrelang Sprecherin des früheren Präsidenten Donald Trump. In Arkansas ist der Name Huckabee bekannt, auch ihr Vater war dort schon Gouverneur. Noch sind viele weitere Rennen offen. Nach ersten Schätzungen könnten die Republikaner inzwischen den Demokraten 5 Sitze im Abgeordnetenhaus abgejagt haben. Damit hätten sie eine, wenn auch knappe, Mehrheit. Im Senat ist die Entscheidung noch lange nicht gefallen.
Der große Verlierer steht aber schon fest, nämlich das Vertrauen in die Richtigkeit der Wahlergebnisse. Seit gestern wettert Ex-Präsident Donald Trump gegen die Midterms, spricht von Problemen und Betrug ohne Beweise zu liefern und ruft zu Protesten auf. Viele seiner republikanischen Parteikollegen und Kandidaten haben diese Behauptungen aufgenommen und sprechen auch in ihren entsprechenden Wahlkreisen und Bundesstaaten von Problemen und davon, dass ihre Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen nicht ordnungsgemäß abgeben konnten. Hinweise auf massive Probleme bei den Midterms gibt es allerdings bisher nicht. In den US-Fernsehsendern kamen in den letzten Stunden regelmäßig auch immer die Menschen zu Wort, die für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen zuständig sind. So zum Beispiel Gabriel Sterling, Republikaner und zuständig für den Bundesstaat Georgia.
So far, so good. I want to find some wood to knock on right now. We haven't seen any real issues at the polling locations.
Also bisher laufe alles gut, er werde gleich noch vorsichtshalber auf Holz klopfen, aber bis jetzt gäbe es keine größeren Probleme bei den Wahllokalen. Die wütenden Nachrichten von Donald Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth Social gehen aber trotzdem unbeirrt weiter. Der umstrittene OB von Tübingen, Boris Palmer, ist vor rund 2 Wochen in seinem Amt wiedergewählt worden. Aber ruhig wird es um ihn trotzdem nicht. Aktuell geht es um eine Klage um den Posten in seinem Vorzimmer. Eine Frau hatte genau diesen Posten nicht bekommen und klagt dagegen. Allerdings nicht direkt gegen Palmer, sondern gegen die Stadt Tübingen. Es geht um Schmerzensgeld und Schadenersatz. Gestern Abend gab es in dem Streit einen Gütetermin und der ist am Ende gescheitert. Christoph Necker mit den Einzelheiten.
Der Anwalt der Frau hatte 20.000 Euro gefordert. Die Richterin schlug vor, dass die Stadt 2.000 Euro zahlen sollte. Darauf wollte sich die Tübinger Stadtverwaltung nicht einlassen. Man habe bei der Besetzung der Stelle sauber gearbeitet, deshalb wolle man die Angelegenheit geklärt wissen. Die Klägerin glaubt, sie habe die Stelle im Vorzimmer von OB und Sozialbürgermeisterin wegen einer früheren Liebesbeziehung mit OB Palmer nicht bekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung bekam sie die Stelle nicht, weil sie nicht in Vollzeit arbeiten wollte. Sie habe außerdem angegeben, dass es ihr nur um eine Höhergruppierung gehe. Nun wird der Fall am 26. Januar verhandelt.
In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der erste FC Kaiserslautern das badisch-pfälzische Derby gegen den Karlsruher SC mit 2:0 gewonnen. Florian Winkler berichtet.
Kaiserslautern feierte einen hart erkämpften, aber nicht unverdienten Derbysieg. Doch das Ergebnis gegen Karlsruhe war deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. Der FCK bestach zwar durch Effizienz und Zweikampfstärke, aber vor allem in der ersten Halbzeit hatte der KSC zahlreiche gute Möglichkeiten, scheiterte aber mehrmals am starken FCK-Keeper Lute. Lautern war dagegen zweimal in Person von Terence Boyd in der 34. und Kenny Redondo kurz vor Schluss eiskalt vor dem Tor und erzielte dadurch die beiden Treffer des Tages. Die Badener kämpften aufopferungsvoll bis zum Ende, ließen aber die Präzision im Abschluss vermissen. Kaiserslautern feierte mit dem 2:0-Erfolg den zweiten Sieg in Folge und hat jetzt bereits 26 Punkte. Die Negativserie des KSC geht dagegen mit der 6. Niederlage hintereinander weiter.
Eine gute Nachricht für beide Seiten gibt es aber auch. Die befürchteten Ausschreitungen rund um das Derby sind laut Polizei ausgeblieben. Das Polizeipräsidium Westpfalz erklärte, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Und auch in der ersten Fußball-Bundesliga gab es gestern mehrere Spiele. Zum Beispiel hat der VfB Stuttgart zu Hause gegen Hertha BSC mit 2:1 gewonnen. Julia Metzner.
Mit Wille und Last-Minute-Wucht hat Stuttgart das Kellerduell für sich entschieden. Das war beeindruckend, weil die Mannschaft kurz zuvor mit ansehen musste, wie VfB-Kapitän Endo nach einem Zweikampf bewusstlos zusammensackte. Beängstigend nannte es VfB-Torwart Müller, der wenige Minuten später das andere Gefühlsextrem erlebte, als Mavropanos in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer erzielte. Lange war diese Partie ausgeglichen. Nach dem frühen 1:0 durch Stuttgarts Guirassy traf Luke Bacchio zum 1:1. Der VfB blieb gieriger und belohnte sich. Hertha war einen Moment lang zu unkonzentriert und rutscht auf den Relegationsplatz ab.
Und noch kurz zu den anderen Ergebnissen der ersten Liga. Bochum gewinnt zu Hause gegen Mönchengladbach mit 2:1 und Wolfsburg gewinnt ebenfalls zu Hause gegen Dortmund mit 2:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bleibt der Himmel meist wolkenverhangen. Rund um Eifel und Westerwald kommt kurz die Sonne raus. Ansonsten regnet es bei 10 bis 16 Grad.
SWR aktuell. Service.
Alles wird teurer, auch die Krankenkassenbeiträge. Viele Kassen werden wohl ab Januar den Zusatzbeitrag erhöhen. Normalerweise bekommen wir dann einen Brief, in dem das alles drinsteht, aber diesmal ist es ein bisschen anders. Gesetzlich Versicherte müssen nicht mehr schriftlich über solch eine Beitragserhöhung informiert werden, zumindest nicht im nächsten Jahr. Darüber habe ich mit dem YouTuber Saidi Solilatu vom Geldratgeber Finanztipp gesprochen. Saidi, was ist der Grund dafür? Warum gibt es diesmal keine schriftlichen Informationen, also noch nicht mal eine Mail oder so?
Ja, das hat der Bundestag beschlossen. Also man hat beschlossen, dass dieses Jahr, also vielmehr nächstes Jahr im ersten Halbjahr von Januar bis Juni diese Pflicht zur Beitragsinformation ausgesetzt wird. Das heißt, wenn meine Krankenkasse jetzt zu 2023 den Beitrag erhöht, dann bekomme ich davon erstmal nichts mit. Und man kann nur vermuten, dass man damit eher versucht, ein paar Krankenkassen zu schützen, die ja gerade so ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten sicherlich auch noch aufgrund von Nachwehen von Corona sind.
Die erwarteten Beitragserhöhungen für nächstes Jahr sind jetzt ja nicht so spektakulär. Aber trotzdem, um wie viel Geld geht es denn da?
So, im Durchschnitt soll der Zusatzbeitrag um 0,3% steigen. Und das bedeutet für den Durchschnittsverdiener so knapp 60 Euro mehr Kosten im Jahr. Aber man darf sich halt nicht nur auf die 60 Euro versteifen. Denn man muss halt auch sehen, wenn ich jetzt eine besonders teure Krankenkasse habe oder meine Krankenkasse den Zusatzbeitrag überdurchschnittlich erhöht und ich dann die Chance hätte, zu einer günstigen Krankenkasse zu wechseln, dann kann es da durchaus um deutlich mehr Geld gehen und durchaus mal um 200 Euro. Das heißt, es macht halt im Einzelfall schon einen erheblichen Unterschied. Und deshalb hilft halt nichts anderes, als sich zu informieren, sich aktiv zu informieren, denn ich werde in vielen Fällen eben nicht mit der Nase draufgestoßen und ich kann es auch nicht daran sehen, dass mein Netto jetzt irgendwie sich verändert im Januar, denn außer dem Krankenkassenbeitrag ändern sich ja auch steuerliche Gegebenheiten und so weiter. Das heißt, ich muss mich im Internet, zum Beispiel bei uns auf Finanztipp, informieren, was denn meine Krankenkasse da jetzt gemacht.
Ich könnte aber auch einfach direkt zu meiner Krankenkasse gehen und sagen, bitte gib mir diese Auskunft, oder?
Richtig, genau. Ich kann auf der Beitragsseite meiner Krankenkasse nachschauen. Ich kann natürlich auch dort anrufen. Aber im Internet habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, dann auch das gleich zu vergleichen. Denn ich würde mich wahrscheinlich dafür interessieren, was habe ich denn für Alternativen?
Genau. Muss ich denn diese Erhöhung auch akzeptieren?
Nein, die Erhöhung muss ich nicht akzeptieren. Ich habe genau wie bei jeder anderen Erhöhung auch ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, ich kann dann kündigen und innerhalb von 2 Monaten zu einer neuen Krankenkasse wechseln. Übrigens spielt das für die meisten Leute wahrscheinlich gar keine Rolle, weil so oft wechselt man ja seine Krankenkasse nicht. Und wenn ich ohnehin schon 12 Monate bei meiner bisherigen Kasse bin, dann kann ich sowieso wechseln, selbst wenn ich jetzt das irgendwie verpasst habe, die Sonderkündigung wahrzunehmen. Und das macht schon absolut Sinn, denn wenn ich einen zu einer Krankenkasse wechsle, die vielleicht auch bessere Zusatzleistungen anbietet, also zum Beispiel die mir jetzt eine professionelle Zahnreinigung zahlt oder eine Osteopathie, dann kann das ja schnell nochmal deutlich mehr Geld ausmachen als in Anführungszeichen nur die durchschnittlich 60 Euro, die mich die Erhöhung kostet.
Das heißt, wenn jetzt ab Januar die Zusatzbeiträge bei vielen Krankenkassen erhöht werden, rechnest du damit, dass viele wechseln oder bleiben die eher?
Ich rechne leider nicht damit, dass viele wechseln, denn es ist eh schon leider nicht so eine gute Disziplin der Deutschen, die Krankenkasse zu wechseln, obwohl es in vielen Fällen total sinnvoll wäre. Und wenn jetzt eben diese Beitragsinformation ausgesetzt wird, dann werden das sehr viele nicht mitbekommen und da eben eher träge fahren. Und das ist leider wahrscheinlich auch ein bisschen die Zielsetzung dieses Verfahrens, dieses Gesetzgebungsverfahrens, das wie gesagt aber jetzt nur für 2023 gilt, Gott sei Dank.
Der YouTuber Saidi Solilatu vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die großen Reden sind erstmal gehalten, die Staats- und Regierungschefs sind wieder abgereist und jetzt geht es bei der Weltklimakonferenz in Ägypten an die eigentliche Arbeit. Und da geht es um die Ankündigung von Kanzler Scholz und buchstäblich um mehr, wenn er Eckart berichtet.
Seine Vorschläge wurden von anderen Staaten positiv aufgenommen, als ein Beitrag zur Diskussion. Aber die Entwicklungsländer stellen sich das ganz anders vor. Nicht die 170 Millionen Euro, die Scholz zunächst mal angeboten hat, sondern viel mehr. 2,4 Billionen pro Jahr seien nötig, hat gerade eine Studie festgestellt. Vor allem eine neue Kasse für den Ausgleich klimabedingter Schäden und Verluste dürfte der Knackpunkt der Verhandlungen überhaupt sein. Eine Gruppe kleinerer Inselstaaten fordert eine weltweite Steuer auf die Gewinne von Öl- und Gasunternehmen, um sie zu füllen. Alleine im ersten Halbjahr dieses Jahres hätten 6 fossile Energieunternehmen mehr Geld verdient, als nötig wäre, um die Kosten der Klimaschäden in den Entwicklungsländern zu decken.
Und auch wenn es nicht so klingt, um Klimaschutz geht es auch in Berlin, wo die Regierung über eine nationale Moorschutzstrategie berät. Eva Huber zur Frage, wie die Moore und der Klimaschutz denn zusammenhängen.
Ein großer Teil der Moore ist trockengelegt. Das sieht aus wie eine normale Wiese zum Beispiel. Wenn das Wasser weg ist, dann wird das CO2, das eigentlich in den Moorböden gebunden ist, frei. Sehr viel sogar, denn Moore sind für gut 7% der deutschen Treibhausgase verantwortlich. Nun will Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Deshalb muss die Bundesregierung irgendwie auch diese Treibhausgase in den Griff kriegen. Und das geht nur, wenn man die Moorböden wieder nass macht oder zumindest feucht. Das ist aber gar nicht so einfach, denn viele der Flächen nutzen Landwirte als Maisfeld oder Wiese. Das geht auf nassen Moorböden nicht. Es ist also eine große Herausforderung, das umzugestalten. Und unter anderem da soll die nationale Moorschutzstrategie Wege aufzeigen.
Im Stuttgarter Landtag geht es heute darum, wie das Land Baden-Württemberg in den kommenden 2 Jahren finanziell durch die Energiekrise kommen soll. Die Haushaltskommission hatte vor rund 10 Tagen zusätzliche Gelder im nächsten Doppelhaushalt freigemacht dafür. Einzelheiten von Christian Susanka.
Ein Topf mit über 1,2 Milliarden Euro steht bereit. Geld, das besonders krisengebeutelten Unternehmen in Baden-Württemberg zugutekommen soll. Auch darum wird es bei der heutigen Haushaltsdebatte gehen. Es sei wichtig, dass das Geld bereitstehe, so Ministerpräsident Kretschmann gestern. Der Bund der Steuerzahler fordert allerdings mehr Klarheit, was genau mit dem Geld geschehen soll. Kredite oder Direktzahlungen, vieles sei möglich. Es reiche aber nicht, einfach Geld beiseite zu legen, so der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler Möller gegenüber dem SWR. Vorratsgelder dürften in einem sauberen Haushalt nicht auftauchen. Der Bund der Steuerzahler fordert die Landesregierung außerdem dazu auf, in Krisenzeiten die Ausgaben im Haushalt stärker zu überprüfen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Stimmung zwischen WM-Gastgeber Katar und der Bundesregierung kriselt weiter. In einer ZDF-Doku hat der katarische WM-Botschafter Khalid Salman Homosexualität als, Zitat, geistigen Schaden bezeichnet. Bundesinnenministerin Faeser zeigte sich danach bestürzt. Sie erklärte aber auch, sie vertraue trotzdem auf die Sicherheitsgarantie der katarischen Regierung, dass alle Fans der WM sich frei und ohne Angst im Land bewegen könnten. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas ist sich da nicht so sicher.
Die Welt zu Gast bei Freunden. Klingelte was bei Ihnen? Genau, das war unser Motto als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Wenn die Fußballwelt in knapp 2 Wochen zu Gast in Katar ist, dann werden sich vor allem homosexuelle Freunde nicht ganz so willkommen fühlen. Schwulsein ist nämlich Haram, ein geistiger Schaden. So gehört gestern Abend in der Fernsehdoku Geheimsache Katar, und zwar vom offiziellen WM-Botschafter des Landes, Khalid Salman. Dabei hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser doch erst vor 1 Woche bei ihrer Reise ins Gastgeberland eine Sicherheitszusage bekommen für schwule, lesbische oder transsexuelle Fußballfans, und zwar vom Regierungschef höchstpersönlich, wie sie gestern noch einmal betonte. Doch wie viel wert ist diese Zusage eigentlich? Ganz offensichtlich ziemlich wenig, wenn man die TV-Doku gestern Abend gesehen hat. Die Kataris scheinen von Nancy Faesers Besuch jedenfalls reichlich unbeeindruckt geblieben zu sein. Die Reise scheint sich gelohnt zu haben. Jim Bob Nikschas, Berlin.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.